Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Hier kommt der ganz kurze Werbeblocker. Wir freuen uns über einen neuen Werbepartner. Es geht um das Unternehmen Clark. Clark geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Clark ist dein Versicherungsmanager, ganz konkret dein digitaler Versicherungsmanager. Worum geht's dabei? Clark hat eine App aufgebaut, mit der ihr eure Versicherungen managen könnt. Das heißt, per App könnt ihr euch einen Überblick schaffen über die eigenen Versicherungen. Clark bewertet jeden Vertrag und man erhält Tipps, wie Verträge verbessert werden können, wo gespart werden kann und so weiter. Und damit kann man ganz klar sehen, dass sich eben nicht nur bei New Work einiges tut, sondern auch in der verstaubten Versicherungsbranche. Denn bei über 500 Anbietern am Markt, super viel Kleingedruckten, ganz viel Papier, sind zwei Drittel aller Deutschen extrem unzufrieden mit der Versicherungsexperience und das ändert Clark. Und deswegen ist das Frankfurter Startup auch nicht ganz umsonst eines der wachstumsstärksten Digitalunternehmen in Deutschland und hat auch 2019 bei Gründerszene den Award mit Platz 1 unter allen Teilnehmern im Bereich Fintech gemacht. Für Podcast-Zuhörer bekommt ihr einen 30€ Amazon-Gutschein, wenn ihr die App runterladet und euch mit New Work 30 auf der Seite clark.de registriert. Und ladet euch die App runter und probiert es aus. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Michael Trautmann,
Christoph Magnussen. Unfassbar, wir sitzen heute mal wieder zusammen. Das ist selten und das liegt vor allem daran, weil wir uns auf unseren Gast besonders
mega gefreut haben.
Wir sitzen hier mit Atze Schröder.
Ja, ich grüße euch. Ich bin ja zu euch gekommen und es ist ja auch immer gut, die Umgebung zu sehen, in der das alles entsteht. Und ihr arbeitet hier in diesen Gemäuern auch.
Ja, ich nur Part-Time.
Ich aber Full-Time.
Ja, genau.
Und
ja.
Ich genieße es,
ja. Ja, macht einen guten Eindruck.
Ein Türschild müssen wir noch haben.
Ja. Es hat ja auch eine gewisse Wichtigkeit. Euer Türschild ist halt so klein auf der. Also unten steht es ja relativ groß dran am Briefkasten. Dann weiß man schon mal, in diesem Haus muss es sein. Aber euer Klingelschild ist so klein, dass man denkt, ey, verdammt, die müssen richtig groß sein.
Ich mache das immer so, wie man die Nachbarn kennenlernt. Hast du die Nachbarn kennengelernt?
Ja, ich war ja hier im Büro eins drunter. Die schaut mich mit großen Augen an, als wäre es der Empfang von der Urologie. Aber sie haben mir dann sehr verschwörerisch gesagt, es ist genau so.
Ja, normalerweise mache ich mir die Musik lauter, damit sie mal hochkommen.
Das kommt nicht raus. Das ist eine ganz geheime Firma, die ganz geheim.
Ich glaube auch, das ist so wie bei Man in Black, ne?
Ja, okay. Ja. Auch Blackboard.
Okay, wir sind schon mittendrin.
Wir sind hier im, ich bin bei den Chiefs of Heartache. Ja. Ja, manchmal ist man ja auf so Veranstaltungen, ich spiele ja auch viele Galas, deswegen muss ich gleich auch nach Berlin für Bayer, für den Chemiekonzern Bayer spiele ich da gleich. Und da kriegst du immer so Karten überreicht von allen, wo dann drauf steht Chief of Chief und Chief of Chiefhausen. Ja. Und ich sagte, stell mich immer vor mit Chief of Headache. Ja. Und das sorgt dann immer erstmal für Irritation, dann auch für Lockerheit. Aber so diese Titel, das ist schon
sehr krass. Ja,
cool. Immer sehr interessant, wie die Leute sich so vorstellen. Ja, wir sind uns ja, wir haben uns gerade die privatesten Dinge erzählt, wir hier eingeschaltet haben. Und das hilft ja, ne?
Ja, das hilft.
Sehr, sehr. Und Michael hat das schon gesagt, wir schießen immer mit der Frage raus, wie bist du der geworden, der du bist? Und das haben wir jetzt schon so angeschnitten zwischendurch, aber zumindest einen Teil davon brauchen wir uns.
Ja, Nietzsche hat doch gesagt, werde der du bist. Das ist das Schwerste im Leben, der zu werden, der man ist. Insofern eine Riesenfrage, aber ich vermute mal, sie war etwas eine Nummer kleiner gemeint.
Und du hast Zeit.
Also. Der Podcast insgesamt sollte die Frage beantworten, das wäre cool.
Also, ich komme aus einer Familie, die sehr liebevoll war. Oma, Mutter, Schwester waren immer zu Hause. Mein Vater war Musiker, war sehr viel unterwegs. Der war aber auch ein sehr liebevoller Kerl. Und wenn er dann da war, war das großartig. Der hat uns Kinder abends ins Bett gebracht und weil er ein guter Sänger war, irgendwelche Operetten gesungen. Deswegen kenne ich, glaube ich, auch die Texte von allen Operetten. Egal ob My Fair Lady oder Der Vogelhändler. Oder er war Multi-Instrumentalist, hat gerade das neueste Instrument, was er sich beigebracht hat, hervorgespielt. Tatsächlich auch mal mit einer Tuba. Ein kleiner Tipp an alle Eltern, danach schläft das Kind nicht ganz so gut. Weil es ist ja doch so ein mächtiges Instrument. Ja, meine Frauen zu Hause, eben ältere Schwester, die mich sehr, also jetzt augenzwinkernd und gut gemeint, sehr drangsaliert hat.
Aber ist ja klar, weil sie so schlau war, ne?
Die war schlau, die war eine gute Pianistin und ich war halt der Trottel. Der Mädchen sind ja im gewissen Alter, so 12, smart 13, 14, 15, smarter und meilenweit voraus, Lichtjahre voraus. Und ich wurde dann halt benutzt als... zum Beispiel als Tänzer. Sie hat dann Mozart gespielt, ich musste dazu tanzen in den Strumpfhosen.
Gibt es da Zeugnisse?
Ja, also die Dame nur nie jemand sehen. Und dann hatte ich ja eben eine Mutter und Oma und selbst meine Oma war schon sehr emanzipiert, aber auch auf eine sehr lässige Art, für die war das kein Thema. Mein Opa war auch, heutzutage würde man ihn wahrscheinlich als Feministen einordnen, für den war das auch kein Thema, so dass die Frau absolut machen kann, was sie will und gleichberechtigt ist und so. So bin ich schon relativ in einem relativ emanzipierten Frauenhaushalt groß geworden. Und die Frage war ja, wie konnte das so enden? Also jetzt für mich übersetzt, wie konntest du der werden? Ja, das kommt dann dabei raus, wenn man die Jungs so machen lässt. Ich bin sehr verwöhnt, klar, bei drei Frauen zu Hause. Ich weiß heute noch nicht, wie man richtig einkauft, spült und bügelt. Ich muss mir immer jemanden dafür suchen oder im Hotel wohnen. Aber ich bin sehr liebevoll aufgewachsen. Ich bin natürlich Musiker geworden, das war bei uns, das war keine Frage, dass man Musiker wird. Meine Schwester hat später umgeschaltet auf Design, die war später eine sehr erfolgreiche Designerin, ist dann nach USA gegangen. Ich bin erstmal bei der Musik geblieben, war Schlagzeuger, relativ gefragt, schon in jungen Jahren. Mein erster öffentlicher Auftritt, heutzutage wird man ins Jugendamt rufen, war mit 13.
Wow. Kannst du dich noch genau daran erinnern?
Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil die Mitmusiker damals, das war alles noch möglich, wie gesagt, heutzutage würde man die Polizei rufen, haben mir während des Auftritts immer eine Flasche Schnaps an den Hals gehalten.
Nein.
Persico war damals angesagt, du könntest das kennen, Persico, ja, ja. Ganz schlimmes Getränk.
Ganz furchtbar.
Ich
gar nichts.
Und ich bin irgendwann beim Schlagzeugspielen eingeschlafen und bin mit der Schulter, wie das früher so in den Gasthöfen und Sälen so üblich war, hingen immer so Kriegergedenktafeln. Mhm. Bin mit, beim Schlagzeugspielen mit der Schulter unter die Kriegergedenktafel gekommen, habe die angehoben und das ganze, diese ganze Tafel hat mich samt Schlagzeug unter sich begraben. Da war mein Vater auch ein bisschen.
Das war beim ersten Auftritt.
Mein Vater hatte mich hingefahren, hatte mich abgeholt und hat dann, als er mich abholte, den Rest der Band rund gemacht, wie man sowas machen kann. Naja, aber auf jeden Fall, ich hab wirklich alles gespielt. Jazz und Jazzrock war immer meine große Liebe. Das habe ich.
Heute auch noch?
Ja, spiele ich zwar nicht mehr, aber ich höre noch viel. Aber ich habe eigentlich immer mein Geld verdient, indem ich so Tourneen gespielt habe. Mhm. Zum Beispiel bei Sandra Cretu, I Never Be Maria Magdalena.
Ich auch, natürlich, ja.
Da habe ich ein paar Tourneen gespielt und ich habe auch in Metal-Bands gespielt. Mhm. Also ich glaube, ich war schon ein ziemlich guter Drummer.
Und warst du heute noch? Hast du mal Schlagzeug gespielt?
Nee. Ich habe letztens bei der Eröffnung, bei der Eröffnungsnummer zum Deutschen Comedy-Preis, habe ich Schlagzeug gespielt. Und da haben wir auch so ein paar Metal-Sachen bis hin zum Elton John Medley gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, also... der Groove ist noch da, aber die Technik hat mich verlassen.
Aber es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du kannst ganz verlernen, wenn du es einmal richtig konntest.
Ja, ja, also ja. So stramm durchgrooven. Ja. Also mit irgendeiner Band jetzt, wenn es nicht gerade so ganz kompliziertes Zeug ist, hier heute Abend einzuspringen. Mhm. Sagen wir bei Bon Jovi, wenn Tico Torres, der Drummer, heute eine Magenverstimmung hätte, da könnte ich so ein Konzert schon noch durchspielen.
Oh, wow. Das ist
alles nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Obwohl der tierisch gut ist. Ja. Die sind alle bei Bon Jovi in der Band, außer John vielleicht selber überqualifiziert für den Job.
Der hat genau den Sweet Spot gefunden.
Ja, obwohl eigentlich ist er auch ist ja ein guter Sänger, aber die machen schon natürlich so einen Kuschelrock. Ne?
Ja. Stadion-Kuschelrock. Ja. Cool. Ja, erzähl mal, dann aus der Musik. Ja.
Und dann, weil ich eine relativ große Klappe immer hatte und alle Witze von meinem Vater übernommen hatte, habe ich die Stücke immer angesagt in den Bands, in denen ich gespielt habe. Und ganz genau weiß ich es natürlich nicht mehr, aber irgendwann sagten die Veranstalter, wir haben da eine Talentshow, wir haben da die Show, wir brauchen einen Moderator. Hast du einen Sakko? Hatte ich. Und dann...
Konfirmation, dann Kommunion.
Und dann werde ich auch nie den Moment vergessen. Und das war wirklich, ich übertreibe nicht und werde auch nicht zu pathetisch. Ich stand am Mikrofon, habe teilweise dann 5 Minuten, 6 Minuten die Moderation gemacht für den nächsten Act. Und habe gedacht, das ist es. Das willst du machen.
Geil.
Das muss so 91, 92 gewesen sein. Da wusste ich, dass...
Also schlagfertig, spontan, Situationskomik, ja. Timing, das hast ja. du gespürt, dass du das hast. Hm?
Genau, und wie viel Spaß mir das auch macht und wie erfüllend das für mich ist. Und ich habe auch in den Gesichtern der Zuschauer gesehen, dass denen das gefällt. So, das gefiel mir dann wiederum und so habe ich dann einfach sauwohl gefühlt. Werde nicht vergessen, dass ich dann in der Nacht drauf kaum geschlafen habe, weil ich gedacht habe, Mensch, hier geht gerade eine Tür auf, durch die muss ich gehen.
Und war mal die Alter, was genau war? Oder ungefähr?
Warte, ich bin 65er Baujahr, das war 91 vielleicht, ja. 92, ja. Und ja, und das war's dann. Und dann ging es relativ schnell. Wurde gut gebucht. Wir hatten noch so ein Comedy-Projekt, das hieß Proll, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Mhm. Ich war natürlich der Schlagzeuger. Dann haben wir mit diesem Projekt auch im Schmidt-Theater gespielt, hier in Hamburg, weil da irgendein Act ausfiel. Und wir kamen auch, die anderen waren auch, hatten auch eine entsprechende Ausstrahlung auf der Bühne. Wir waren gute Musiker und wir hatten, glaube ich, eine ganz gute Ausstrahlung. Dann wurden wir da gebucht. Ich bekam aber immer mehr Jobs alleine. Und habe dann in der hab die Band dann irgendwann aufgelöst. Mhm. Sehr zum Leidwesen der Mitmusiker. Weil es auch langsam richtig erfolgreich wurde. Wir haben schon bei Rock am Ring nachmittags gespielt und so. Wow. Hatten die erste CD draußen. Und dann habe ich aber 96 haben wir die Band aufgelöst. Wir hatten aber noch alte Verträge. Die Geschichte habe ich bei Matze ja schon mal erzählt. Und dann unser Management, was damals auch Rüdiger Hoffmann machte, der die große Nummer war im Comedy-Bereich.
Mhm. Hallo erstmal.
Sagte, und die sagten, fahr da mal alleine hin. Die haben zwar die Band gebucht, aber das sind 300 Segler, Kilo ja. Woche, das kriegst du hin. Und dann komme ich da an, dann waren wir aber Headliner. Und da standen irgendwie 8000 Leute vor der Bühne.
Der großen Koppel.
Ja, mit ja. NDR, Live-Übertragung, Vidi Walls und... Naja, und dann habe ich so alles zusammengekehrt, was ich noch hatte an Programm.
Aber voll improvisiert, also du hast nicht vorher... Voll,
es stand nie irgendwo ein Wort. Oh, also lange stand nie irgendwo ein Wort. Das muss so 96 gewesen sein, im Sommer 96.
So, ich hab's gesagt, ich habe mich so gefreut, dass du die Story erzählt hast, weil mein Vater ein Riesenfan von dir ist und immer war, die Kieler Woche Bierstände gemacht hat. Und als du bei Matze die Bühne beschrieben hast... Ich habe sie bildlich vor Augen, also die NDR-Bühne. Das ist halt kein, das sind nicht 300 besoffene Segler. Da steht ja 6.000, 7.000, 8.000 Leute.
Ja,
also
das ist echt ja, die Gastronomen mochten mich immer, weil ich ja zwischendurch, oder wenn ich so aufgehört habe, nach der Show im Finale gesagt habe: So Leute, denkt, ja, genau. Ne, der Wirt braucht jeden Cent. Oder so ein Hans-Albers-Zitat: Nur Lumpen sind bescheiden. und deswegen mochten mich die Gastronomen auch immer. Und es war reiner Überlebenswille, weil ich gedacht habe: Wenn mich die Gastronomen mögen, dann werden sie überall dafür sorgen, hol den doch nochmal wieder.
Ach, wie geil.
Ja. Das war quasi dein erster Komplett.
Und erzähl mal, wie war das? Also, wie war das? Hast du die sofort gekriegt? Wie fühlt sich sowas? Also
ich hatte einfach Glück bei der Veranstaltung. Es war groß, wie beschrieben. Dann war es eine laue Sommernacht. Da ich sozusagen ungewollt Haupteck war, fing ich, glaube ich, erst 8:30 an. Das heißt, so langsam ging die Sonne weg. Die Leute waren sowieso glücklich, die da vor der Bühne
standen. Also leicht angetrunken, noch nicht aggressiv angetrunken, genau.
Samstagsabends, direkt an der Kieler Förde, wie beschrieben, laue Sommernacht. Mir konnte gar nichts passieren. Dann habe ich alles ausgepackt, was ich noch an Sprüchen hatte. Und eben viele Witze von meinem Vater, der ein sehr, sehr lustiger Mensch war. Mein Vater müsst ihr euch vorstellen wie Hans-Joachim Kuhnkampf.
Oh, wow.
So ein Typ war das. Günther Fitzmann, Hans-Joachim Kuhnkampf und mein Vater waren ungefähr gleicher Jahrgang. Und mein Vater sagte auch immer, ja, wir drei, wir machen das schon.
Der Kuhnkampf, den haben wir beim Segeln mal. Mein Vater ist auch ein großer Segler gewesen und den haben wir beim Segeln mal getroffen. Er hat ein riesiges Schiff gehabt und auch so ein netter, verbindlicher Typ.
Total. Ich habe ihn auch beim Segeln auf Helgoland getroffen. Ja. Cool. Und da war das auch so. Wir lagen im Päckchen, wie es auf Helgoland so üblich ist im Sommer. Und dann sind wir zusammen in die Kneipe. Er war völlig unprätentiös.
Ja.
Und wie du schon sagtest, sehr, sehr nett. Ja, und dann auf jeden Fall auf dieser Veranstaltung war der Funkhauschef vom NDR. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch in Würden ist. Auf jeden Fall kam der dann Backstage. Dieser Auftritt lief so gut und Zugabe. Einfach die erste Nummer nochmal gespielt, weil ich nichts mehr hatte. und dann meinte er, wir machen eine Comedy-Tour. Und Comedy war damals so noch in den Kinderschuhen. Wir machen eine Comedy-Tour durch 18 norddeutsche Städte. Von Flensburg-Kiel bis runter Osnabrück, Hildesheim, Hannover und Co. Wir haben zwar unsere Acts schon zusammen, 4 Acts, Götz Alsmann moderiert. Und das war ja so toll jetzt. Wenn du zusagst, schmeiß mal einen Act raus und nimm dich mit.
Wow.
Und das war meine erste Tournee im Comedy-Bereich. Und dann haben wir waren 21 Tage unterwegs, haben 18 Jobs gespielt, waren durchgehend betrunken, weil man muss ja nur eine halbe Stunde auf der Bühne sein, dann kam ja der nächste Act, beziehungsweise erstmal Götz Alsmann. Und dann habe ich nach den 3 Wochen habe ich gedacht, ey, so leicht kann man sein Geld verdienen. Das gibt's doch alles gar nicht. Und so viel Spaß dabei haben. Es war einfach nur 3 Wochen Party und...
Ja. Und ganz gut bezahlt.
Und ja. gut bezahlt. Vor allen Dingen, du hast ja kein Geld gebraucht. Wir waren ja im Hotel oder im Catering. Ja, wunderbar. Und dann da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ja mal Gas geben. Da ich ein bisschen Vertriebserfahrung hatte, weil ich über meine große Klappe schon für verschiedene Firmen, erstmal in der Branche, also so Verstärker, Lautsprecher, Scheinwerfer, in verschiedenen Firmen so als Freelancer mit auf Messen fuhr. Wie gesagt, ich war dafür bekannt, einen Sakko zu besitzen. Weil die erste Firma war Stage Company, holländische Lautsprecher- und Verstärkerfirma, Musikmesse Frankfurt. Und ich bin eigentlich nur mitgefahren, weil ich mal wissen wollte, wie so eine Messe abläuft. Ich hatte immer große Neugier. Und hatte am Ende der Messe mehr verkauft als deren bester Verkäufer. Okay. Und habe das dann so nebenbei gemacht. Ja, und naja, das kam mir später dann nochmal zugute, eben als ich gedacht habe, jetzt machst du diese Comedy-Karriere. Da habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwie bei RTL Samstagnacht reinkommen. Und das war...
Das war ja gerade, ging ja gerade los.
Das ging ja, los. Ja, aber das war natürlich auch so ein heiliger Gral. Marc Conrad, der Programmchef, spätere Geschäftsführer von RTL, hatte das zu seinem persönlichen Projekt gemacht. Da konntest du nicht einfach so reinmarschieren. Also, die hatten auch einen ganz eigenen Geschmack. Und ich habe gedacht, wie mache ich es nur? Und so aufgrund meiner Vertriebserfahrung habe ich gedacht, solche Sachen muss man über Bande spielen. Dann bin ich mit seiner Sekretärin essen gegangen, mit der Sekretärin von Marc Conrad. Einen Bombenabend gehabt. Ja. Und am nächsten Tag rief sie da an und meinte, komm doch noch mal zu uns in die Zentrale. Und
du hast auch gar nicht forciert in dem Abend.
Ich habe einfach nur so die Programmgestaltung gelobt und solche Sachen. Und habe dann morgens sofort so per Fax hingeschrieben, danke für den schönen Abend, war also eindrucksvoll. So. Ja. Und dann rief sie an und meinte, komm mal direkt zur Zentrale. Das war damals auch in der Aachener Straße in Köln. Und da sind wir durch die Abteilung und Redaktion gerauscht. Und sie hat einfach nur jedem Redaktionsleiter gesagt, dass der Atze, der ist jetzt, der muss jetzt hier angesagt. Zweimal dabei sein. Der muss einmal in diese Samstagabendshow. Und dann waren wir halt irgendwann bei Jackie Drexler, der Produzent von Samstagnacht. Mhm. Und dem hat sie gesagt, pass auf, der Atze, der kommt jetzt einmal im Monat.
Hat sie ihm gesagt.
Hat sie ihm gesagt. Und der hat getobt vor Wut. Wir haben uns nachher sehr gut verstanden, das ist ja auch wirklich ein netter Kerl. Hugo Egon Balder war damals als freier Producer da in der Leitung. Der fand mich auch richtig scheiße übrigens. Also der fand das aber richtig scheiße und hat mir auch gesagt, Junge, ey, mach was anderes. Und das hat er jetzt schon in mehreren Interviews erzählt, auch hat sich auch revidiert irgendwann und sagt auch in Interviews, ich habe mich damals sehr geirrt. Aber ich weiß noch, wie ich Atze dem Rat gegeben habe, Junge, mach was anderes.
Krass.
Mach nichts mit Comedy. Ja, und so habe ich mich da reingezeckt.
Wie bist du da, das interessiert mich einfach mal ganz kurz, wie bist du in solchen Momenten, wenn jemand so gegenschießt?
Da werde ich warm.
Das ist also ohne Scheiß, wie das beim Reinkommen gemerkt. Du bist ja sofort da und du bringst halt sofort auch eine gute Stimmung rein, aber nicht jetzt aufgesetzt, gar nicht, sondern es war super angenehm sofort. Und trotzdem, mir geht es manchmal so, es kommt drauf an, wer es dann sagt. Wenn Michael mal scharf zwischenschießt, dann nehme ich es immer sehr ernst und nehme mir das zu Herzen, meistens auch zurecht. Nur trotzdem macht das was mit mir. Wie bleibst du warm? Wird der nicht der Einzige gewesen sein?
Boah, ja, ich bin ja in gewisser Weise auch Straßenköter. Meine Schwester hat so den akademischen Weg gemacht und eben die Früchte dann für sich davongetragen. Aber relativ unspektakulär. Klar, der große Erfolg, das war schon spektakulär, aber der Weg war fast vorgezeichnet. Und ich bin ja so ein Durchfummler. Was für meinen jetzigen Beruf ganz gut ist, weil die guten Stand-Upper sind ja alles Durchfummler und können auf Situationen reagieren.
Ja.
Weiß ich auch nicht, diese Resilienz, die ist schon in mir. Also wenn mir der Wind ins Gesicht bläst, ich bin ja auch Segler, dann macht es Spaß. Ja. Ich habe keine ruhige See.
Ja, cool.
so eine spiegelglatte See, die bringt keinen Spaß.
Ich frage mich, weil ihr könnt ja alle gut austeilen. Ne? Und ihr macht das ja aber auch, das kriege ich, wir kommen ja nachher auf deine beiden Podcast-Formate, merke aber ja auch, dass ihr das Austeilen nicht immer bierernst gemeint ist, sondern auch liebevoll ausgeteilt. So, und ich glaube, also meine Erklärung ist, weil ihr gut austeilen könnt, könnt ihr auch gut, wie ein Boxer. Ihr könnt auch einstecken, ihr seid gute Boxer. Also, und schlechte Boxer können halt nur gut austeilen und eben nicht einstecken. Und wenn du wie musig bist, dann glaube ich, wirst du auch nicht glücklich.
Kann jeder Comedian einstecken?
Ja, aber den guten, glaube ich schon.
Also es gibt sicher Ausnahmen, auch bei den Erfolgreichen. Ja? Aber überwiegend ist es wohl so, wie du sagst. Ist ja wahrscheinlich auch eine Lebenseinstellung. Ja. Dass man, wenn man das Leben so begreift, dass es eben in Wellen passiert und dass du auch mal in Sturm kommst. Und man muss es ja fast umdrehen, das ist ja das Leben. Alles andere wäre ja klinisch tot. Ja. Und das Leben findet ja nicht unter Laborbedingungen statt. Ja. Das heißt, wenn du nicht akzeptierst, dass du ab und zu mal richtig eins auf die Schnauze kriegst, dann wirst du es wahrscheinlich schwer haben.
Ja, das stimmt. Wir haben übersprungen.
Man kann natürlich, man muss sich jetzt einfügen, wenn es geklappt hat, kann man natürlich große Fresse haben. Klar, wenn ich da jetzt weiter rumkrebsen würde, würde ich sicher anders leben. Aber es war für mich keine Frage. Als ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer der großen Stars zu der Zeit von Samstagnacht kam zu mir und sagte: Junge, der Kuchen ist verteilt.
Wow. So quasi sich so ausgegangen, brauchst du gar nicht so.
Ja, die wollten wirklich nicht, dass ich da mitmische. Und der sagte mir wirklich, mir fällt gerade wieder ein, wer es war, aber ich will den noch nie reinreiten. Aber ist ja auf jeden Fall einer der großen Namen, sagt, der Kuchen ist verteilt. Und ich habe gedacht, ich habe es glaube ich sogar gesagt, ja, da muss einer aufhören zu essen. Ja, das war aber wirklich das, was ich gedacht habe. Dann muss jetzt einer aufhören. Ja. Ich bin ja jetzt da.
Das ist so geil. Um zu bleiben. Wir haben jetzt eben übersprungen die Geburt der Figur Atze Schröder. Ne? Ist das passiert in der Band, in der Comedy-Band? Das war von Anfang an, dass du gesagt hast, ich muss hier irgendwas, wenn wir...
Das hat sich so ergeben. Die Figur entspricht mir auch sehr, da kann ich so die Seite ausleben. Aber das ist in der Band entstanden, ja.
Alles klar.
Also Atze wurde ich früher immer schon genannt, weil ich der kleine Bruder war. Mhm, im Ruhrgebiet heißt er, und in Berlin Keule ist die große Schwester und ich war halt der Atze. Ne? Ja. Ich muss heute auf meinen Atze aufpassen, ist ein ganz normales... ganz normaler Terminus, glaube ich, in Berlin.
Ja, cool. Du, wir gehen mal weiter in der Entwicklung nach dieser Tour, die du gemacht hast. Du hast ja eine Strecke hingelegt und eine Konstanz wie wenig andere. Ne? Du bist deiner Figur immer treu geblieben, du hast sie aber auch immer weiterentwickelt. Wie geht das? Also wir haben noch keinen Comedian bei uns im Podcast. Wie entwickelt man so eine Figur weiter? Wie bereitet man ein Programm vor? Hast du eine Probebühne? Wie übst du das ein? Wie viele Leute hast du, die dir helfen? Erzähl mal so ein bisschen aus, wie geht Comedian? Wie geht das?
Vor allem, ich muss mal ergänzen, vor allem, was du gerade meintest im Nebensatz, wie bleibst du halt dann immer wieder dabei? Ne? Also weil das Gefühl ist es heute super schnelllebig, aber du bist jetzt 25 Jahre am Start?
Ja, ich glaube im 26. Jahr.
Das ist halt irre.
Ja, also für mich ist es auch irre. Ich habe ich erzähle es jetzt mal rückwärts, weil es gerade so schön passt, weil am Freitag die erste große Halle wieder ist fürs neue Programm. Mhm. Ich gehe jetzt mit dem neuen Programm auf Tour, das heißt Echte Gefühle. Und deswegen ist es ganz aktuell mit der Vorbereitung. Also mir geht auch ganz schön der Stift, wenn ich ehrlich bin.
Wo ist die erste?
In Düsseldorf in der Mitsubishi-Halle.
Das ist ja die ganz große, ne?
Ja, die geht. Das ist 5.000. Am nächsten Tag ist aber schon Köpi Arena Oberhausen mit 10.000.
Oh ja.
Und ich habe heute Morgen beim Frühstück noch einen Text auf dem Tisch liegen gehabt, den ich am Wochenende erzählen werde, den ich aber noch keinmal aufgeführt habe. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Ich bin mal wieder auf den letzten Drücker unterwegs. Nein, ich habe aber schon 30 kleine Jobs gespielt in Clubs. Clubs bis 1100 Leute. Das ist aber meinem Manager geschuldet. Ja. Wenn ich dem sage, ach so, 150er Laden ist auch ganz nett. Und der, ach, finde ich echt scheiße. Und dann fühlt er mich, ich fange dann so klein an und steigere mich dann bis kurz vor Weihnachten. Und dann geht es meistens Januar los für 2 Jahre auf große Tour. Das haben wir jetzt gerade diese Woche. Also am Freitag geht's los. Und es entsteht so, dass man sich erstmal hinsetzt und erstmal den Programmtitel findet. Mhm. In diesem Fall war das so, ich war im Rossmann Drogeriemarkt und habe ein Shampoo in der Hand gehabt. Ich zeige euch mal das Foto, ich habe es fotografiert. Da stand drauf, für langes verführerisches Haar. So, hier, guck mal. Hier ist
Christoph, es
verführerisch lang. Lisco von Schwarzkopf. Ne? So, daneben ist Dusch das. Das heißt, ich fühle mich überglücklich. So, und dann habe ich gedacht, ey, wir werden ja echt belogen an jeder Stelle. Ne? So, und du wäschst doch nicht dein Haar. Gehst raus und wirst angesprungen. Ne? Also, oder ich fühl mich überglücklich, wenn jetzt Dusch das dieses Versprechen halten könnte, dann würden wir gleich schon wieder duschen. Ne?
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, ja, was ist noch echt? Also das Echt war eher da als Gefühle.
Ja.
Und das war der erste Gedanke. Und dann denkst du so drüber nach, was kann man da noch reinpacken? Das zweite war so, dann plötzlich fallen dir alle möglichen Slogans auf. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single, wo du denkst, wenn es nur 11 Minuten dauert, wieso ist das Mindestabo 3 Monate?
Ja, ich frage mich immer, wenn diese Firma so wahnsinnig erfolgreich ist, wieso ist seit 5 Jahren, wieso entwickelt die sich nicht weiter? Das müsste doch schneller gehen jetzt. Aber,
ja, aber oder ich, so und dann, ich erzähle das auch genauso auf der Bühne. Der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? So. So, und dann hast du schon die ersten Gedanken. Und dann,
okay.
Dann haben wir was zum Thema Shampoo geschrieben. Ja. Und zwar Till Hoheneder, mein bester Freund und Hauptautor.
Und Partner aus deinem Podcast.
Genau, mit dem schreibe ich so, ich würde mal sagen, 80%.
Okay. Und auch schon immer? War das immer dein
ja, ja. Schon sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und Micky Beisenherz, mit dem habe ich früher mehr geschrieben, der hat jetzt natürlich viel zu tun. Der vielleicht noch ein paar Prozent und den Rest suche ich mir zusammen.
Mhm. Was heißt, einfach, dass ich es noch richtig verstehe, du hast ja ganz am Anfang improvisiert, aber was heißt, wenn ihr sagt, ihr schreibt das? Also ihr macht
doch ein
Storytelling.
Ja, da stehen vielleicht jetzt 30 Nummern. Von diesen 30 Nummern benutze ich 12.
Okay.
Und kannibalisiere die restlichen Nummern nach dem, was ich da noch für brauchen kann. Ne?
Ja.
Ja, und so wird es immer mehr. Und ich gehe mir relativ wenig schon auf die Bühne, in den Clubs, und habe da vielleicht 20% oder 15% und erzähle viel aus meinen alten Programmen. So, und so läuft das heutzutage. Und mein allererstes Programm hieß Meisterwerke. Das ist auch schon sehr selbstbewusst. Und Harald Schmidt hat mich damals nur eingeladen, weil das erste Programm Meisterwerke hieß. Und er fand das einfach sensationell. Das ist ein völlig unbekannter Typ.
Das ist auch so ein Harald Schmidt geworden.
Ja, und so haben wir auch einen guten Draht zueinander bekommen. Von Anfang an. Wir mochten uns sehr. Er ist ja noch nicht tot, aber so, ich meine jetzt, da man ja öfter da in der Sendung war. Ich war, glaube ich, mit Anke Engelke zusammen der Meistergast in der Harald-Schmidt-Show.
Die ich echt vermisse.
Die ist einfach nur wunderbar. Ja. Naja, und dann kam das zweite Programm und an der Stelle scheitern die meisten. Ganz viele Komiker scheitern am zweiten Programm, weil beim ersten Programm hast du ja alles reingepackt, was du in deinem Leben zusammengeschoben hast. Und da kannst du total aus den Vollen schöpfen. Du hast Sprüche ohne Ende. Dann kommt das zweite Programm und da musst du dich zum ersten Mal hinsetzen. Und so war es bei mir auch. Ich wusste, das geht jetzt nicht mehr so weiter, dass du gar nichts aufschreibst und nur das erzählst, was du in deinem Kopf hast.
Und die Witze deines Vaters.
Und die Witze meines Vaters. Du musst jetzt mal, und das ist vielleicht auch so aus der Vertriebszeit noch, oder dass ich mal einen richtigen Job zwischendurch gemacht habe, die Struktur, die ich da schon hatte, die kam mir dazu gut, dass ich wusste, wenn du hier jetzt was verkaufen willst, dann brauchst du auch Rohmaterial. Dann habe ich 3 Autoren engagiert, die für Samstagnacht schreiben, weil ich keine Autoren sonst kannte. Die haben mich irre viel Geld gekostet und haben irre wenig gebracht.
Wahnsinn.
Aber die haben mich auf den richtigen Weg gebracht. Es war eine Autorin dabei, die hat, glaube ich, wir saßen 4 oder 5 Tage in irgendeinem Luxushotel. Und die kriegte auch 2000 Mark am Tag.
Wow.
Und die hat gar nichts gebracht, null. Nicht ein Wort beigesteuert. Hat aber in der Mittagspause eine Kassette eingelegt, damals noch Kassette, wo so ein paar Hits drauf waren, die so bei Ü30-Partys gespielt wurden. Er gehört zu mir sogar verdammt lang her. Und darüber hatten wir dann die Idee, so eine Ü30-Nummer zu machen. So beim Tanzen feuchtwarme Wurstfinger erforschen, lange nicht mehr beackertes Brachland und so. das konnte ich mit den Autoren machen. Und so hatte sie dann, ich habe ihr das Geld trotzdem gerne gezahlt.
Weil sie Inspiration.
Weil sie eine Inspiration damit war.
Ungewollt.
Ja, und Naja, und so kam das Programm dann zustande. Da habe ich mit dem geschrieben, ich bin durch ganz Deutschland gereist, habe geguckt, wer ein witziges Buch geschrieben, vielleicht kann ich mit dem mal, dann mit dem. Und mit den meisten kann man das eben nicht. Nicht, weil die schlecht wären, die haben teilweise Bestseller geschrieben, aber weil sie so, erstmal musst du den Azumor ja begreifen und auch wissen, wie Stand-up geht. Sonst könnte man ja auch hingehen, man nimmt die drei besten Autoren und schreibt für irgendeinen guten Schauspieler ein Stand-up-Programm. Funktioniert ja nicht.
Nee. Aber weil da drumherum die ganze Person auch entwickelt mit irgendwie...
es gab keine Bibel, die wo drin stand, wie der Atze funktioniert.
In wenigen Momenten geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier ein Aufruf in eigener Sache, als Christoph Magnussen, den Gründer von Blackboard, den ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben bei Blackboard eine Frage, die wir uns gegenseitig Anfang des Jahres stellen. Die heißt, wie kann ich dir in diesem Jahr helfen? Und die Frage stellen wir auch Kunden und Geschäftspartnern. Und ich möchte sie euch stellen. Und zwar mit dem Angebot, dass ich die erste Februarwoche mir Zeit nehme, um in 25 Minuten Abständen mit so vielen wie möglich zu telefonieren, die sagen, hey, ich habe hier ein Thema, kannst du mir weiterhelfen? Sei es, wie baue ich ein New Work Team auf? Sei es, ist Office 365 das richtige Tool oder soll ich auf G Suite gehen? Oder was ist bei unser Office 365 schiefgegangen? Gibt es noch andere Kollaborationstools? Wie läuft es mit dem Change Management? Wie organisiert man Trainingstage? Oder wie erstellt man interne Videos oder Podcasts, um tatsächlich Change in die Firma zu bringen? Das ist ja das, was ich mit YouTube mache. Völlig egal, das ist die Bandbreite. Ich versuche jedem von euch, der sich meldet, wenn wir den Slot finden, in den 25 Minuten so weit wie möglich weiterzuhelfen, wie ich kann. Ich bin super gespannt, wie die Woche wird. Ich glaube, sie wird intensiv, aber auch ziemlich cool. Wir dokumentieren das Ganze natürlich auch, ist ja klar. Und insofern geht unbedingt auf die Seite blackboard.com/callme. Tragt euch ein, dann finden wir einen Slot und wir hören uns in der ersten Februarwoche.
Jetzt habe ich einen ganz wichtigen Teil ausgelassen, den erzähle ich euch jetzt. Und zwar gab es ja die Serie Alles Atze, diese Kiosk-Serie bei RTL. Und in diesem ganzen Rahmen, Kieler Woche, 18 norddeutsche Städte bei RTL reinfummeln, bin ich aufgetreten auf dem Comedy Festival in Köln, in so einem Saal, ganz kleinen Saal, Hinterzimmer mehr oder weniger, 100 Plätze vom Heerbrands in Köln, während des Köln Comedy Festivals. Und das war, die 100 Leute waren auch da, ich weiß gar nicht wieso, aber beim Comedy Festival sind fast alle Veranstaltungen zu der Zeit gut besucht gewesen. Und da war die Geschäftsführerin von Sony Pictures, damals hießen die in Deutschland noch Columbia TriStar, die eben zu Sony gehören, später umfirmiert. Und dann bekam ich von der am nächsten Tag ein Fax. Fax, auch so ein Ding, ne? Okay. Und die hatte die Faxnummer eben über die Sekretärin von Marc Conrad von RTL. Fand den Abend sehr interessant, sehr selbstbewusst und wären an einem Treffen interessiert. So, ich da hingefahren und dann sprang der Funke sofort über. Christiane Ruff, die damalige Geschäftsführerin von Sony Pictures. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Die Frau hat so eine Energie bis heute.
Toll.
Und dann meinte sie, ja, schreib doch mal auf, wie der Atze so lebt. Und das war das Erste, was ich in Sachen Atze überhaupt aufgeschrieben habe. Und dann habe ich eben das mit dem Kiosk geschrieben und mit meiner Freundin Biene und mit dem Türken, der im Kiosk arbeitet als Praktikant. Und habe dann, ich wusste nicht, ist ein Exposé 3 Seiten oder 100 Seiten?
Hast du einfach losgeschrieben.
Und habe dann 3 Seiten hingeschickt und hatte noch zu meiner Perle gesagt, keine Ahnung, ob da was zurückkommt. Und dann riefen die am übernächsten Tag an, also Christiane Ruf rief an, und war total euphorisch, wie geil ist das denn? Und so, sie kommt selber aus Gelsenkirchen. Kann man sich das besser vorstellen.
Muss man Glück haben, ja.
Ja, aber ich habe ganz viel Glück gehabt, sowieso. Das ist eine Aneinanderreihung von Glücksmomenten. ja, und dann haben wir das so, ich weiß auch, dass ich einen Grundriss gemacht habe von dem Kiosk, weil ich wusste überhaupt nicht, wie Fernsehen funktioniert. Und dann habe ich einen Grundriss gemacht, und zwar mit dem alten Textprogramm von Apple, mit Ragtime.
Ja, kenne ich auch noch.
Und zwar mit Querstrichen und I's. Ja. Habe ich einen Grundriss gebastelt. Und dann habe ich noch angerufen. Nee, dann kam das erste Meeting und dann, ja, danke für den Grundriss, wäre aber nicht nötig gewesen. Dann habe ich gesagt, soll ich euch vielleicht aus Styropor ein Modell basteln? Und dann meinten sie, nee, da gibt es Leute für, die solche Sachen entwerfen. Ja, und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, jeder für sich und auch die Hörer. Du hast dir das erdacht, du hast diesen Grundriss gemacht mit dem Textprogramm und stehst anderthalb Jahre später in diesen Kulissen. Geil. Und da habe ich schon gedacht, wenn wir jetzt nur den Pilot machen, dann ist für mich der Traum schon wahr geworden. Dann kannst du deinen Enkeln irgendwann die DVD zeigen. Opa war auch ein toller Hecht. Ja, und dann wurde 7 Jahre Serie daraus. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das ist krass.
Ich habe das präsenteste Programm, was ich habe, ist Goldene Zeiten, glaube ich.
Das war das zweite Programm.
Das hat mich durch die dunklen Stunden im Studium getragen.
Also die langen
Autofahrten, ja, von St. Gallen nach Kiel habe ich durchgehört. Ich glaube, ich könnte heute noch so die Nummer, wie du da und dann runter in die Tiefgarage, flute meine 6 Zylinder und ganz ballante raus aus dem Neubaugebiet.
Du hast es ja wirklich drauf. Ballante. Ich erzähle die Nummer heute, wahrscheinlich heute Abend nochmal wieder, aber das Ballante hatte ich schon wieder vergessen.
Oder auch geil, als eine sagt, du hast so einen Spruch gebracht, auch in den Titel. Den habe ich gestern missbraucht, der fing mir ein. Da beschrieb einer seine Firmensituation, war ein Vortrag, er sagte, ja, und so ist die Firma. Da habe ich ihn angeguckt und da musste er nicht denken und sagte, pack deine Jacke ein, ich hole dich hier raus. Das hast du auch irgendwo mal auch in dem Programm gesagt. Das ist garantiert 100 Pro von dir. Ich habe das Programm.
Ich mache mir gleich Notizen.
Wirklich,
jetzt was. Deine Jacke an.
Das ist gut. Durch dunkle Stunden getragen.
Das ist gut. Da ist ja einer der meiner Lieblingssprüche immer noch ein gut laufendes T-Shirt ist. Der Nachbar faltet mich zusammen, weil ich mein Auto mal wieder auf dem Bürgersteig geparkt habe, was auch immer. Und der schreit mich an und ich sage ihm irgendwann nur ganz ruhig, Junge, hilf mir, dich zu mögen.
Ja, irgendwo. Sehr schön, sehr schön.
Ich hole dich hier raus. Scheiße, ich muss meine alten Programme machen.
Wenn wir jetzt mal diese vielen Jahre, die du das jetzt erfolgreich machst, was ist das Erfolgsrezept? Ist das Erfolgsrezept, dass du dich immer wieder neu erfunden hast oder dass deine Zielgruppe so eine Bindung mit dir gebracht hat, dass sie mit dir zusammen älter geworden ist?
Hier sitzen jetzt 2 Interviewer im Raum, die mit Verlaub unterschiedlichen Generationen angehören.
Absolut, ja.
Und ich würde mal sagen, das passt mir gar nicht, aber Fleiß.
Ja.
Scheiße. Ich habe gestern einen alten Spruch von Muhammad Ali gelesen. Talent ist wichtig, aber Wille ist auch wichtig. Er sagt, der Wille muss immer größer sein als das Talent. Und ich glaube mal, ich gucke hier jetzt nicht damit, dass ich gar nicht so viel Talent habe, aber ich habe einen unglaublichen Willen. Und ich habe, daraus resultiert der Fleiß. Eigentlich bin ich eine faule Sau. Aber der Wille ist so groß, dass ich mir dann selber in den Arsch trete. Und ich weiß, am Freitag stehe ich vor großem Publikum und ich weiß, ich muss mich jetzt die ganze Woche schwerst damit auseinandersetzen, weil ich keinen Bock habe, um 22:30 Backstage zu sitzen und zu denken, nicht so dolle.
Hätte besser sein können.
Ja, und ich habe immer sehr viel Geld ins Programm investiert.
Super.
Ja. Also meinen Autoren ging es immer sehr gut und die pflege ich auch, das sind meine Helden. Und bei jeder Preisverleihung habe ich immer gesagt, das ist auch euer Preis und habe auch immer zugesehen, dass ich Duplikate von den Preisen kriege für die Autoren. Der Rohstoff muss stimmen. Also wenn der Material nicht gut ist, da kannst du noch so talentiert sein. Gutes Beispiel ist Oliver Pocher. Ein Riesentalent und schmeißt gerne mal mit dem Arsch alles wieder um. Ich kann das so offen sagen, weil wir auch schon so offen darüber gesprochen haben. Nach wie vor halte ich ihn für ein Riesentalent. Der verlässt sich aber zu sehr auf sein Talent. Das heißt, der geht mit einer halben Stunde Material auf die Bühne und sagt, den Rest improvisiere ich oder tanze. Was auch ganz witzig ist, wirklich. Der hat ja die Fähigkeit, der ist ja unfassbar schlagfertig, wirklich. Der geht durch die Reihen, interviewt die Leute und es ist auch wirklich witzig. Aber es trägt eben nicht so einen Abend. Oder wenn er dann auf eine Nummer tanzt, dann ist die Nummer sehr, sehr witzig. Aber das kann es auch nicht 5-mal machen.
Ja.
Und wenn der ein richtig geiles Programm hätte, da würde der auch die großen Hallen spielen. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Und es gibt ja so einen Schauspielspruch, es gibt viele Schauspielsprüche. Die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit. Es gibt noch einen anderen Regiespruch, der heißt über Schauspieler, kaum haben sie sich ein Gesicht angesoffen, schon können sie den Text nicht mehr behalten. Finde ich auch sehr treffend, aber da habe ich noch ein bisschen hin.
Habt ihr oder gibt es Leute, die bei euch, die sowas, die sich technisch helfen lassen, also mit Teleprompter und so arbeiten?
Ich glaube nicht, weil dann dieses Gefühl verloren geht. Ja. Und zwar ist es so, du nimm den besten deutschen Schauspieler, gib ihm einen Text und er wird nicht unbedingt oder sehr wahrscheinlich kein guter Stand-Upper sein. Mhm. Das liegt daran, Schauspieler, gerade Theaterschauspieler, sind gewohnt, ihre Rolle zu spielen und das Publikum entscheiden zu lassen, hat es euch gefallen oder nicht.
Aber nicht zu reagieren.
Nicht es sich zu holen. Mhm. So, der Stand-Upper, der holt sich's. Und zwar auf Teufel komm raus. Mhm. Und alle guten Stand-Upper sind Bühnentiere. Im Theater würden die vom Regisseur so beschnitten werden, die würden sagen, du Knallcharge, du Rampensau. Wenn bei mir keiner lacht, auch wenn ich Gala spiele, dann weiß ich so, ich muss jetzt hier schwerere Geschütze auspacken. Euch kriege ich. Das habt ihr nicht zu entscheiden.
Fast wie Sport, ne? Dass du einen Gegner hast, der auch immer was macht, womit du nicht gerechnet hast und du musst dann quasi deine Taktik ändern. Du hast Taktik bei einem.
Ja. Auch, ne? Und natürlich da auch Repertoire. Du musst, und wenn es ein alter Witz von meinem Vater ist. Der Stand-Upper, der will das Publikum holen. Der will es.
Gab es immer so Momente, wo du gestanden hast und gemerkt hast, shit, jetzt muss ich improvisieren, drehen?
Das gab auch Momente, wo es nicht geklappt hat. Mhm. Wo ich Blut und Schweiß geschwitzt habe. Und es gibt einen lustigen Moment. Ich habe gespielt für einen Investmentfonds im The Charles Hotel in München. Und es haben nur ein paar Leute gelacht. Und ich habe gepumpt und gepumpt. Ich hätte anschließend Physio gebraucht und ein Entspannungsbecken, ein Entmüdungsbecken. Und bin dann zum Vertriebsleiter hin, der mich da engagiert hatte. Und der sagte, ey, super, geil. Das hat doch kaum einer gesagt. Er sagt, 120 Leute waren das. 25, das sind nur deutschsprachig. Der Rest sind Italiener.
Oh, scheiße.
Und das Beste war, die haben mich direkt wieder engagiert. Da habe ich ein halbes Jahr später im Hotel de Rome in Berlin für die gespielt. Ja, aber es gibt auch Gesellschaften, wo dann die Hälfte total empört ist.
Ja.
Ich habe gespielt bei dem Finanzvorstand, auf dem 60. Finanzvorstand von SAP. Mhm. Gerd Oswald, super Typ, riesen Atze-Fan. Mhm. Aber die Gesellschaft war so, es war im Golfclub St. Leon Roth, also und alles, was in Deutschland Rang und Namen hat. Allein für die Personenschützer gab es ein Zelt, ein extra Zelt, weil so viele Personenschützer da waren. Und ich kam auf die Bühne und ich war der Überraschungsgast. Und ich sah das Entsetzen in zwei Drittel der Gesichter. Um Himmels Willen. Und hab dann, aber wenn du Repertoire hast, wenn du viel Repertoire hast und schon lange dabei bist, kannst du natürlich auf gute Nummern umschalten.
Ja.
Und habe dann ein ganz gutes...
Hast dann auch welche abgeholt, die
ja, im Zettel haben. Und ja. Ich bin auch bis zum Schluss geblieben, habe da mitgefeiert und wir waren ein Herz und eine Seele. Ich hatte Dietmar Hopp, den frühen Vorstandschef im Schwitzkasten, also das sagt, glaube ich, alles.
Ja, okay.
Und Beckenbauer hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, das hat mir gut gefallen. Das mit Bayern München nicht, weil ich lasse ja keine Gelegenheit aus, auf Bayern München zu schimpfen. Es ist einfach falsch, Bayern-Fan zu sein und Zeug von Charakterschwäche, aber Beckenbauer kann man sowas ja verzeihen.
Ja, ist gut. Also dann oute ich mich jetzt als Charakterschwacher, weil wir wechseln sofort das Thema. Gibt Gründe, ist aus Gründen. Es war mein erstes Bundesligaspiel, war in München. Der Mann meiner Patentante hat mich mitgenommen. Ich war 10, ich wusste nicht mehr. Ich sah Bulle Rot das 1:0 gegen Eintracht Braunschweig reinzimmern aus 30 Metern. Und da war ich halt Fan.
Ich dachte, du kommst aus Kiel.
Ja, aber meine Patentante lebt in München.
Ja,
okay. Die Karte ist für die. Und Holstein Kiel war damals vierte Liga. So. Aber egal.
Ja, andere haben schlimme Krankheiten.
Genau. Wir kommen jetzt.
Nürnberg, ich finde immer so schön, wenn er so. Ich war auch da schon mal im Stadion, weil Mehmet Scholl ist eigentlich so bester Kumpel in München. Und der ist ja nicht nur Bayern-Fan, sondern hat auch da gespielt.
Geiler Spieler war das.
Ja, total. Und deshalb war ich da schon mal im Stadion. Aber da sitzen da irgendwelche Dresdner und rufen, mir ist auch mir.
Ja, das
und du denkst, ey, Junge, geh nach Hause.
Ja. Ihr habt doch auch Fußball.
Ja.
Okay. Jetzt, wenn wir mal den Sprung machen von der NDR-Tour zu heute und also deinem Gesamtpaket zu heute. Was hat sich eigentlich geändert? Also wie stehst du zu dem Thema soziale Medien? Wir können jetzt auch mal aufs Thema Podcast kommen. Also wie sehr hast du dich neu erfinden müssen? Wie sehr hat sich dein Berufsbild, Alltag geändert? Oder ist Lachen immer noch dasselbe und du machst eigentlich genau dasselbe wie immer?
Publikum ist schon empfindlicher geworden. Und
empfindlicher geworden.
Ja, empfindlicher, ganz klar. Also es gibt Sachen, die ich früher auf der Bühne noch sagen konnte, die ich vielleicht heute so nicht mehr durchkriegen würde. Zumindest nicht ohne Shitstorm.
Ja.
Oh Gott, wie will ich denn in dieser Verfassung auf die Bühne gehen? Shitstorm. Ich mache heute Abend ein paar Sprachübungen.
Ja.
Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt sehe, gerade aktueller Shitstorm ist Felix Lobrecht. Mhm. Der hat sich über den Brand im Affengehege in Krefeld lustig gemacht.
Hat er
eigentlich ganz intelligent.
Ja, finde ich auch.
Intelligent gemacht, aber natürlich, der Mainstream ist zu dumm dafür. Und klar, die Bild-Zeitung und Fokus springen natürlich auch gerne auf so einen Zug auf. Du hast natürlich, oder Dieter Nuhr, du guckst, du denkst, mein Gott, was hat der denn da gesagt? Dann guckst du das Programm an und wie bitte? Mhm. Ne? Einfach nur, weil er gesagt hat, ja, ich bin auch für Fridays for Future, ich bin auch für Greta, aber irgendwann müssen jetzt auch mal konkrete Lösungen her.
Ja.
Und schon kriegt er einen Shitstorm.
Ja, ja. Also das Thema Befindlichkeit, Political Correctness.
Das hat sich total geändert. Und weil du ja sofort über Twitter und sonstige Kanäle... Ich bin auch nicht bei Twitter, da ist mir zu viel Hass. Mhm. Bei Facebook ist auch schon ganz schön viel Hass. Man kann ja eigentlich so diese blumige Gemütlichkeit bei Instagram genießen. Muss ich mich aber auch erst überreden lassen, bin ich jetzt so ein knappes Jahr dabei. Aber ja, ohne geht's wohl nicht mehr. Und man merkt ja auch, wie sich viele Medien eben auch auf solche Sachen beziehen.
Ja.
Und wie ich jetzt irgendwo lese, Atze Schröder hat bei Instagram das so und so gesagt. Ne? Ist ja auch einfach für Redakteure, sich da zu bedienen.
Ja, klar.
Ja.
Aber das finde ich das interessant mit den Befindlichkeiten, dass das so zugenommen hat. Also das muss ja, ich sag mal, jeder in seiner Filterbubble eine starke Meinung und denkt man so, okay, die Leute engagieren sich zumindest. Aber du hast es gerade gesagt mit dem Thema Hass und oben draufhauen. Man findet natürlich wahnsinnig viele Angriffspunkte, ne? Und sagen, da bin ich jetzt dabei, da bin ich dagegen, da bin ich dafür. Ändert das was aber dann, wenn du dein Programm schraubst, also beschränkst du dich dann auch, weil du denkst, können wir das jetzt machen?
Oder nimmt
ja die Kreativität?
Nee, ich probiere es zumindest immer aus.
Ja, okay.
Ich hatte gerade so ein schönes Beispiel, aber bestimmte Sachen. Ich habe. Ich habe mir das ja auch erarbeitet, sagen wir es mal so. Ich bin oft angeeckt, habe auch oft eins übergebraten bekommen, auch von der Presse. Mhm. Und irgendwann bist du bekannt dafür und etabliert. Wenn ich heute im Programm sage, zu meinem Publikum sage, sind ja viele Bärchen da. Bei Comedy hast du ja oft ein Publikum, was eben auch in Musicals geht.
Ja, ja.
Und meine Perle sagte letztens noch, wenn alle glücklich verheiratet werden, gibt es ja gar keine Musicals. Habe ich mir sofort aufgeschrieben. Und ich sage jetzt abends zu meinem Publikum, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Und das musst du aber ein bisschen vorbereiten. Oder wenn ich sage, Helene Fischer ist, wir Deutschen lieben Helene Fischer. Nuttig, aber mit Niveau. Dann wissen wir drei, es stimmt. Gut beschrieben. Ne? So, und dann habe ich es gesteigert. Da habe ich gesagt, die Deutschen finden die so toll, die könnte sich ein Hakenkreuz in die Muschi rasieren. Wir würden immer noch sagen, ja, das meint die nicht so, das war ein Reitunfall.
Ja.
Ne? Und klar muss man das ausprobieren. Oder ich habe eine Nummer über meinen syrischen Nachbarn geschrieben. Hab die vorher von dem abnehmen lassen. Und da haben mir aber auch alle Autoren, die ich kenne, gesagt, das kannst du nicht bringen. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, dass ich den dann zur Seite, ich schenke dem eine Ziege. Und nehme den so irgendwann beiseite und sage ihm zur Ziege, hör mal, aber nur essen. Ne? So. Und so kann man es dann wieder machen, dann entsteht es in den Köpfen. Und dann sage ich zu den Leuten auch, ich habe es nicht gesagt, das ist in euren Köpfen jetzt entstanden, ihr seid schlimmer als ich. Ja, also man muss da schon taktieren. Ne?
Ja. Aber ich meine, dein Berufsstand ist ja auch, wenn du es nicht machen würdest, ist ja in Gefahr.
Also ja, du kannst ja ganz genau. Kannst ganz genau.
Vergessen. Also ich meine, die Rapper,
mit Meinungsfreiheit
die, dürfen, die Rapper sind die einzigen scheinbar, die es noch dürfen. Okay, die haben jetzt den Musikpreis gekillt, aber du... Wenn ihr nicht eure Grenzen ausreizen würdet, dann wäre es deine Figur, wäre irgendwann tot.
Ja, und das ist ja das ist ein hohes Gut, um das es geht, nämlich Meinungsfreiheit.
Ja, ja, ja.
Und Pressefreiheit letztendlich auch. Die Journalisten und wir Stand-Upper sitzen da im selben Boot. Also wenn wir nicht immer wieder die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit verteidigen, dann jetzt mit Lügenpresse und falsche Fakten,
Fake News
und so weiter, das ist ja der Angriff darauf. Und wenn Dieter Nuhr nicht in jede Richtung austeilen darf, wenn er nur nach rechts austeilen darf und nicht nach links, dann ist es ja genauso mies.
Ja, ich denke, wenn du die Grenzen nicht pusht, egal ob als Regisseur, Musiker, Comedian, dann hast du ja, klar, du hast den Job verfehlt eigentlich. Ja. Weil wer, wenn sich nicht die trauen, das zu machen, wir haben immer einen Disput über eine meiner, ich bin eingefleischter Rammstein-Fan und gehe gerne zu den Konzerten.
Kommt auf jeden Fall mal.
Und also wenn jemand dann sagt, ja, ganz schlimm, dann sage ich, naja, das ist Kunst. Die verkleiden sich, die machen eine Show, die ziehen das durch und pushen damit Grenzen.
Natürlich, definitiv. Ich habe jetzt, deswegen hoffe ich, dass du in Hamburg oder Kiel in mein Programm kommst.
Auf jeden Fall kommen
wir. Definitiv.
Valentinstag ist Hamburg hier, ne?
Super.
Gucken wir gleich mal. Lade ich euch gerne ein.
Okay.
Und mein neues Intro ist Rammstein-mäßig.
Ja?
Ja, ja.
Das habe ich gehört, in einem Podcast hast du es erzählt.
Ja, und das mussten wir nachbauen.
Ja.
Und zwar in einem sehr guten Studio, im Prinzipalstudio, die nur Hardrock machen.
Ja.
Und da merkst du erstmal, wie raffiniert das gemacht ist. So Wahnsinn. Bei mir heißt es nicht, hier kommt die Sonne, sondern hier kommt der Atze. Ja. Er hat nun mal die schönsten Locken.
Jetzt muss ich eine Sache von heute Morgen, sorry, ich muss erzählen. Ich hatte gerade die Kids 5 Tage. Und wenn Papi das macht, dann ist es ein bisschen anders, als wenn Mami das macht. Heute Morgen schrieben die Nachbarn, es ist ziemlich laut oben. Haben gesagt, könnt ihr im anderen Kinderzimmer spielen? Daraufhin ging meine Tochter rüber und sagt, ich muss jetzt Aktivierungswort sagen, Alexa, spiel Sonne von Rammstein. Das war
6:30
Uhr.
Kleine
Tochter.
Ja, ja.
Ich dachte, weil du sagtest, ich mach das ein bisschen anders als meine Frau. Und dann habe ich gedacht, du wächst die mit Rammstein.
Nee, ich lag im Bett.
Oh Gott.
Ja, da habe ich dir gedacht, so, okay, alles klar, das ist
ja, super.
Was ich total spannend finde bei dir, also ich kenne dich natürlich, du hast meine Jugend, mein Studium auch begleitet. Ich habe ein bisschen, weiß ich, nie so voll Feuer gefangen mit dir. Ich fand dich immer lustig und fand auch RTL Samstagnacht super. Ich habe mich im letzten halben Jahr schockverliebt in dich. Also ich habe beide Podcasts, alle Folgen gehört. Sowohl das, was du mit Till machst, Zärtliche Cousinen, geile Cliffhanger immer mit dem nassen Schlüpfer im Sakko, großartig.
War aber nicht von langer Hand vorbereitet.
Hat sich gemerkt, das macht so charmant. Und betreutes Fühlen ist Weltklasse, finde ich wirklich. Das ist abgefahren, wie ihr beide. Und du zeigst da ja etwas, oder addierst etwas zu der Rolle hinzu, was ja nicht so angelegt war. Und das finde ich mega, also du bist ja wahnsinnig belesen, machst dir Gedanken, du kommst ja als Mensch rüber, der unfassbar empathisch ist und das bist du auch, glaube ich, weil das ist zumindest das, was ich hier im Raum auch spüre. Und das ist ja schon was anderes zur Rolle. Hast du das immer in irgendwelchen Kanälen, früher in Interviews gezeigt oder kommt das neu mit Podcast?
Eigentlich die Initialzündung war Hotel Matze. Mhm. Bei Hotel Matze habe ich zum ersten Mal so ein bisschen mehr ausgepackt.
Ah, mhm. Oh, wow, das ist.
Und ich habe in den letzten 10 Jahren auf nicht so viel positives Echo bekommen wie auf Hotel Matze. Mhm. Also ich müsste Matze eigentlich jeden Tag einen Blumenstrauß schicken.
Ist auch eine geile Folge.
Weil der für mich da eine ganz neue Tür aufgemacht hat. Und deshalb, Leon und ich, wir saßen zusammen. Leon hatte die Idee zu dem Podcast. Mhm. Und da haben wir lange gebraucht. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Folgen erstmal gemacht und haben gesagt, nee, das ist es noch nicht. Es war alles zu gekünstelt, bis wir mal loslassen konnten, uns aufeinander eingelassen haben. Leon hat durchaus auch eine gewisse intellektuelle Arroganz. Ich mit meiner Straßenköter-Erfahrung so dagegen, das hat nicht sofort funktioniert. Aber da haben wir einen ganz guten Weg jetzt gefunden. Und wie gesagt, Hotel Matze hat mir da die Augen geöffnet.
Ja, cool. Krass. Ja, das ist ganz schön, weil ich glaube auch, dass durch dieses, das sehen wir ja selber, wir kriegen hier in unseren Gesprächen eine Offenheit hin, wo viele Leute sagen, boah, das habe ich so noch nicht erzählt. Ich glaube, auch weil du es eben nicht siehst, weil es für ein Hörerlebnis ist und weil viele auch während des Redens vergessen, dass es aufgenommen wird und es eigentlich ja nur ein gutes Gespräch ist. Du unterhältst dich ja nur.
Ja.
Und es hat mit Vertrauen zu tun. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Fest und Flauschig zu hören mit Böhmermann und Schulz, ich habe mir gedacht, die reden sich doch um Kopf und Kragen, das kann doch nicht sein, dass sie das gerade gesagt haben. Aber da springt auch nicht sofort die Bild-Zeitung auf jeden Satz drauf. Ne? Das ist einfach so, es hat was, was Intimes und was Vertrauenswürdiges, das Medium.
Ja, glaube ich auch. Das, für den Hörer, wir sind ja wahrscheinlich alle drei Podcast-Hörer, ist es eben, wenn du das Gefühl hast, du nimmst an so einem Gespräch wirklich teil. Mhm,
genau.
Und das macht, glaube ich, den Erfolg der guten Podcasts auch aus. Ja, dann, dann ist es gut. Nicht, wenn du irgendwelche Sachen nur verkünden willst.
Und es ist halt keine Show. Das ist tatsächlich,
genau.
Du machst keine Show draus, sondern du bist halt authentisch. Und was ich aber jetzt rausgehört habe, ist eben als Comedian, eigentlich bist du ja auch authentisch auf der Bühne in der Rolle, in dem Charakter. Es ist keine Show. Da ist es vorbereitet, aber ohne diesen authentischen Part da drin wird schwierig.
Ja, wahrscheinlich, ne? Und Herz. Aber man kann hier nicht große Hallen spielen, ohne wirklich ein festes Gerüst zu haben. Also da ziehst du ja schon eine Show ab. Muss ja auch so sein.
Ja, klar.
Wenn du 10.000 Leute in der Halle hast, dann die hinten wissen ja nicht, was vorne einer gesagt hat.
Ja, genau.
Da musst du schon dein Programm entsprechend mit einer Dramaturgie eben auch abspulen. Ja, was heißt abspulen? Klingt so negativ. Also mit Leidenschaft spielen, sagen wir es so. Aber es muss eben eine Dramaturgie haben, es muss eine Abdeckung haben. Du kannst nicht fünfmal denselben Trick benutzen. Mhm. Ich habe jetzt eine neue Bernie-Nummer übrigens, nach 20 Jahren. Er ruft an, er liegt aber im Krankenhaus und sagt, Atze, ich komme nicht hoch. Und ich sage, ja, dann knutsche erst ein bisschen, bis ich wundere, was geht. Und dann, nein, ich liege im Krankenhaus. Und ich, oh Gott, was ist es? Ja, ein großes Haus mit vielen Zimmern und Betten. Und so ein Gag mit dem Hebel, den kannst du nur einmal im Programm machen.
Ja, ja. Aber Bernie damals mit dem Kaffee, ich stand ja unter.
Aber du weißt, wo der herkommt, ne? Den hast du von Zucker Abraham.
Ja, ja, genau.
Verrückte
genau.
Reise im Flugzeug.
Ja, genau. Junge, warst du jemals in einer Basketballhalle?
Hast du schon mal einen erwachsenen Mann nackig gesehen?
Ja. Essen, Hamburg, 600 Kilometer. Captain, ich sag, Bernie, setz auf.
Ja, aber das sind so Hebel, die kannst du nur einmal im Programm anwenden.
Ja.
Anderthalb Stunden, wieso hat das so lange gedauert? Ja, ich bin in den Stau gekommen. Ja.
Ja. Sehr gut. Was Beruf und träumst du Beruf? Hast du noch Sachen, wo du sagst, eigenes Comedy-Theater?
Genau, so ein schöner Mann wie du hat ja noch Träume. Ich träume davon, über die Alster zu rudern.
Sehr schön.
Und zwar von Bobby Reich bis vorne Jungfernstieg. Mhm. Da in der Sonne in Ruhe einen Kaffee zu trinken und wieder zurück zu rudern.
Sehr schön.
Und dafür den ganzen Tag Zeit zu haben. Und ich quatsche ja auch viele Leute an. Meine Perle findet das manchmal nicht so prickelnd. Ich quatsche ja jeden an, ne? Und manchmal haue ich mir selber aufs Maul, weil ich schon wieder was gesagt habe. Aber Leute interessieren mich halt. Also wenn ich mich, das war letzten Samstag, saß ich im Foyer vom Atlantic Hotel, sagen die Hamburger, glaube ich, ne? Und da ein C drin ist, müsste man doch eigentlich Atlantic sagen. Ne? Ich sitze da 3 Stunden und habe einen Bombennachmittag und komme mit den Leuten ins Gespräch und... Ja, also das ist mein Traum, einfach keine Termine zu haben.
Leicht einsitzen.
Leicht einsitzen und mit den Leuten zu labern.
Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, wo kriegst du deine Inspiration her? Genau. Was von Rossmann, wenn du Duschgel abfüllst?
Ich wollte genau dasselbe. Ich wollte auch nochmal auf die Shampoos kommen. Geil.
Ach, wir waren einfach zu lange hin.
Okay.
Die Shampoos. Da ist eine schöne Nummer raus entstanden, dass wir uns alle mit Mikroplastik duschen und so weiter.
Ist das, also, aber deine Inspirationsquelle sind dann Leute treffen?
Immer Menschen.
Ja, ich habe in meinem Handy, wie ihr wahrscheinlich auch, ne, unter Notizen, das sind jetzt, glaube ich, 1200 Notizen, weil ich mir alles Mögliche aufschreibe. Wenn es euch interessiert, kann ich euch sagen, wo ich eben auch Filme aufschreibe. Die Putzfrau hat mir gesagt, ich soll Chlorid besorgen. Ich wusste ja, dass es sowas gibt. Ne? Musical steht hier. Man musste im Original sehen, habe ich hier hingeschrieben. Weil wenn du unterhältst dich mit jemandem über einen Film oder Serie und die sagen alle, musst du im Original sehen. Was dann bei mir dazu führt, dass ich sage, musst du synchronisiert sehen, es gewinnt. Ja? Michael Clayton muss ich nochmal wieder gucken.
Ah, cool.
Atze in der Bullerei trifft Freundin von vor 20 Jahren. Die Nummer habe ich gerade geschrieben.
Super.
Ja, solche Sachen. Okay. Oder Beirut. Erzählte mir eine Freundin, die hat jetzt einen neuen Freund, der wohnt in Beirut und sie hat das jemandem erzählt und der hat nach einer halben Stunde nochmal nachgefragt, wann kommt der neue Freund aus Beirut mal vorbei? Was muss man sich da aufschreiben?
Ja, klar. Ja, klar. Ich habe gleich noch was, was du dir aufschreiben kannst. Das wollen wir bei den Hörern und Hörern nicht sagen, weil ich habe, glaube ich, eine ganz coole Idee für dein nächstes Programm.
Boah, jetzt ist der Mensch. Achso, dann, ja, warte, ich bin Komiker, den kann ich jetzt nicht weglassen. Habe ich auch jetzt im Atlantic gehört. Da sagt, unter Hinsicht zwei anderen, sagt der eine immer, aber wir können doch, Tiere können wir doch nicht essen. Also ja, ein Plädoyer für Veganismus. Ja. Und sagt, wir können doch Tiere nicht essen, die sind unsere Freunde. Und der andere sagte, ohne dass er wollte, dass es ein Witz ist, aber die schmecken, diese Freunde schmecken so gut.
Ja, den kannst du nicht ausdenken.
Ja, super. Wir haben jetzt gerade die Stunde voll. Ja, cool. Wir haben dir versprochen, du kommst rechtzeitig nach Berlin. Das wollen wir auch einhalten.
Hast du noch irgendwas, was du eine Promo, irgendwie noch ein Album? Also Tour, was für uns Tour haben wir gehört. Ey, sag mal auf die Tourdaten mal, das werden wir ein paar sagen. Also wir haben jetzt also Düsseldorf, Oberhausen, wann war nochmal die, das war jetzt die
Hamburg. Das ist jetzt jede Menge. Geht jetzt bis 22. März.
Okay.
Früher kamen dann noch ungefähr 150 Termine.
Wow.
Im Jahr. Und dieses Jahr kommt dann keiner mehr. Ist das nicht geil?
Wie geil. Also, du machst die dick und dann der Rest ist dann.
Genau, ich spiele jetzt 3 Monate im Jahr, den Rest mache ich frei. Klingt natürlich jetzt schon wieder viel zu gut, als dass es wahr sein könnte. Ich spiele dann ein paar Festivals, gehe einen Monat auf Tour mit Till, mit den zärtlichen Cousinen. Und wo ich hier so mit euch sitze, müsste ich eigentlich mit Leon auch auf Tour gehen.
Ja.
Ja, vielleicht ein bisschen Lesung und so. Das,
und Segelsachen.
Aber nichts, wo ich jetzt sage, ich werde jetzt nochmal ein großes Projekt oder so angehen. Also das Leben macht ja auch so ganz schön viel Spaß.
Genau.
Geil. Hatze.
Vielen Dank, das war ganz toll.
Ja, danke euch fürs Interesse. Ich hoffe, dass wir uns jetzt mal öfter sehen.
Ja, ich auch. Super.
Danke.
Auf jeden Fall spätestens in Hamburg am Valentinstag.
Kann man gut behalten, ne?
Ja.
Das kann man behalten.